wir, Claudia Bremer hat eben schon gesagt, dass Medienkompetenz ein ganz zentraler Begriff in der Medienpädagogik ist. Aber ich denke, darüber hinaus ist auch ganz wichtig, die Frage zu stellen, wie wird Medienkompetenz vermittelt, wie wird sie gefördert? Und da haben wir einen Begriff, den nennen wir medienpädagogische Kompetenz, der an die Medienkompetenz vermittelten Pädagoginnen und Pädagogen gerichtet ist. Das ist zum Beispiel im Kindergarten sind das Erzieherinnen, in der Schule die Lehrpersonen, im Bereich der Erwachsenenbildung die entsprechenden Teamer oder Multiplikatoren. Und diese mit medienpädagogischen Kompetenz zu versehen Personen müssen natürlich auch wissen, wie man am besten Medien einsetzt und müssen unterschiedliche Bereiche auch Kompetenzen zeigen. Wir orientieren uns bei dieser Differenzierung von medienpädagogischer Kompetenz an einen Vorschlag, den mal Sigrid Blömicke, eigentlich im eigenen Sinne keine Medienpädagogik, aber eine Unterrichtsforscherin ist, die gesagt hat, wir können insgesamt diese fünf Punkte hier unterscheiden, nämlich zu einem müssen diejenigen, die Medienkompetenz vermitteln, eine mediendidaktische Kompetenz haben. Sie müssen wissen, wie man Medien sinnvoll, pädagogisch und didaktisch gut begründet im Unterricht einsetzt. Das heißt, auch auswählen können, welche Medien sind in welchen Prozessen angemessen, welche sind weniger angemessen, womit kann man gut etwas veranschaulichen, womit weniger gut. Die zweite Fähigkeit bezeichnen wir als medienerzieherische Kompetenz. Gerade im schulischen Kontext ist es ganz wichtig, auf die Medienerfahrungen von Schüler und Schülerinnen einzugehen. Das heißt also, das, was sie mitbringen in die Schule an Erlebnissen, an Erfahrungen, an Wissen, das aus Medien stammt, das aufzugreifen, wenn es zum Beispiel thematisch wird, dass es bestimmte Gruppen gibt, die jemand ausschließen, weil eben nicht etwa ein bestimmtes soziales Netzwerk ist, weil er nicht eine bestimmte Fernsehsendung sieht oder weil nicht mit bestimmten Merchandising-Materialien ausgestattet ist. Und ich denke, die Schule hat die Möglichkeit und Lehrerinnen und Lehrer sollten das auch nutzen, das aufzugreifen, zu thematisieren und dann mit den Schülern und Schülerinnen nach Lösungen zu suchen. Und das ist der medienerzieherische Aspekt. Der dritte Punkt ist der sozialisationsbezogene Aspekt oder Kompetenz. Hier geht es darum, dass Lehrer und Lehrerinnen etwas über die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen wissen sollten. Das heißt, wie verändern sich insgesamt dort die Mediennutzungsverhalten? Welche Bedeutung und Funktion haben im Medien im Alltag von Schülern und Schülerinnen? Das können Sie ja sehr gut aus Ihrer eigenen Biografie verfolgen. Die einen sind mit Fernsehen aufgewachsen, die anderen haben schon das Internet oder Computerspiele gehabt. Dann kam eine Phase, wo Handys eine große Rolle gespielt haben. Nun sind es, denke ich, die sozialen Netzwerke, die sehr bedeutsam sind. Bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern ist es, wer kennt wen. Bei den Älteren, denke ich, hat Facebook, SchülerVZ und StudiVZ inzwischen abgelöst. Und das sind Kenntnisse, die man ein bisschen haben sollte, wenn man als Lehrerin oder Lehrer Schüler und Schülerinnen unterrichtet, um zu wissen, was ist gerade in, worüber diskutieren die, warum ist das auch bedeutsam. Das sind ganz wichtige Punkte. Und dann kommen halt zwei Punkte, auf die ich heute näher eingehen werde, nämlich die Schulentwicklungskompetenz. Das heißt, dass Lehrer und Lehrerinnen, wenn eine Schule sich auf den Weg macht, auch Medienschule zu werden, das heißt, ein bestimmtes Profil auszubilden, entsprechende Kompetenzen haben sollte, nämlich solche Konzepte zu erarbeiten, auch gut zu begründen. Viele Schulen schaffen Hardware an oder werden genötigt, sie anzuschaffen. Das sieht man momentan mit den interaktiven Whiteboards, wo mehr aus dem politischen Bereich gesagt wird, ihr braucht dieses und wir stellen euch das zur Verfügung. Und dann geht es darum, wie kann man das sinnvoll in ein pädagogisches Konzept einer Schule einbinden. Und ich denke, da sind auch Fachleute gefragt, entsprechende pädagogische Konzepte zu entwickeln, entsprechend auch Fortbildung zu betreiben, um hier diese digitalen Medien sinnvoll in eine Schule einzubinden und auch dann entsprechend die davon betroffenen Gruppen, das sind nicht nur ja die Lehrerinnen und Lehrerinnen, es sind auch die Schüler und Schülerinnen und natürlich die Eltern einzubinden, damit das Ganze mitgetragen wird. Und letztendlich sollen Lehrer und Lehrerinnen, wenn sie medienpädagogische Kompetenz vermitteln, auch wenigstens grundlegende Medienkompetenz haben. Das heißt also, dass sie nicht so ganz, also nicht alles können müssen, aber auch nicht vollkommen medienabstinent sind, sondern Grundfähigkeiten haben. Je mehr, desto besser. In diesem Kontext möchte ich nun auf diese Schulentwicklungskompetenz eingehen, denn die Frage von sozialen Netzwerken für Lehrer und Lehrerinnen ist gerade in diesem Bereich angesiedelt, nämlich wie kann im Rahmen von Schulentwicklung auch Kooperationen angesiedelt werden im Bereich dessen, wo man digitale Medien nutzt, wie Lehrer und Lehrerinnen untereinander sich austauschen, Materialien austauschen, miteinander diskutieren und bestimmte Punkte auch entwickeln. Dazu will ich etwas näher auf diese Schulentwicklungskompetenz eingehen, nämlich auf die Bedeutung, dass es hier darum geht, was ich schon angedeutet habe, Medienkonzepte zu entwickeln. Das heißt also auch gut begründen zu können, warum man etwas macht. Ich denke, das ist nur nicht nur zur Selbstversicherung wichtig oder auch zur Legitimierung dessen, was man macht. Das ist auch wichtig, wenn neue Kolleginnen und Kollegen an die Schule kommen, dass man ihnen ein Papier in die Hand geben kann, kann sagen, hört mal zu, das machen wir hier und das ist unser Programm, das sind unsere Zielvorstellungen. Es muss aber auch darüber hinausgehen, es geht auch darum, dass man entsprechende Zielvereinbarungen vielleicht treffen kann, Meilensteine setzt. Also wir überprüfen immer wieder, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und in der Hinsicht hat man an einem so einem Konzept entsprechende Zielpunkte, die man andauernd immer wieder reflektieren kann und auch sollte. Neben dem Hype, den ich eben schon gesagt habe, Interactive Whiteboards ist der neue Hype, sind die iPads oder Tablets in der Schule. Und ich denke, da ist so etwas Ähnliches zu sehen. Momentan möchte das jeder machen. Sie haben vielleicht gerade mitbekommen, heute hat Apple bekannt gegeben, dass sie in die Lehrbücher, Textbücher hineingeht, ein eigenes iTunes mit Textbüchern zur Verfügung stellt. Programme, wo Lehrer und Lehrerinnen selbst Autoren, also Autorenprogramme nutzen können. Und ich denke, das ist ein Bereich, der sich weiterentwickeln wird. Und da muss man fragen, es darf nicht nur Technik sein, sondern es muss auch ein bisschen Didaktik und Pädagogik dahinter stehen. Angemessene Nutzformen entwickeln, Lernkultur mit Medien verändern. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Da komme ich nochmal ganz kurz drauf gleich zu sprechen. Nämlich nur Medien in die Schule zu bringen, das wissen wir, bringt relativ wenig, sondern muss darüber hinaus auch fragen, wie kann man Lernen verändern. Dann, und das ist der Punkt, der uns beschäftigen wird, mit Medien, über den Medieneinsatz mit Kolleginnen und Kollegen kooperieren. Das heißt also nicht nur, was auch wichtig ist, nach dem Mittagspause zusammenzusetzen, sich zu unterhalten, sondern auch nicht nur in der eigenen Schule, sondern über Schulen hinweg miteinander zu kooperieren. Und da spielen die Medien eine ganz zentrale Rolle. Und natürlich auch zu wissen, was sind die entscheidenden Unterstützer bei entsprechenden Schulentwicklungskonzepten. Ich will das Ganze noch mal so ein bisschen so darstellen, dass so eine Strukturentwicklung darauf aufbauen sollte, nicht nur Medien in die Schule einzusetzen, sondern ich habe das mal so gekennzeichnet, dass neue Medien im Kontext stehen der Veränderung von Lernformen. Also das Schlagwort neues Lernen heißt nicht, dass es prinzipiell neues Lernen gibt, aber dass man die Lernprozesse, die man in der Schule, an der Hochschule oder sonst irgendwo hat, noch mal überdenkt, überlegt, ob die Lernkultur angemessen ist im Einsatz neuer Medien, ob es angemessen ist, nach alten didaktischen Prinzipien weiterzuverfahren oder ob man überlegen sollte, neue Lernumgebungen zu gestalten. Man kann das an den Beispielen vom Instruktionismus zum Konstruktionismus auch deutlich machen, also dass es weniger darum geht, was vom Kopf der Lehrerin, des Lehrers in die Köpfe der Schüler geht, sondern dass Schüler und Schülerinnen ihr Wissen selbst konstruieren und dann ändert sich auch die Lernform, die Lernumgebung und dort können Medien eine ganz zentrale Rolle spielen. Und wenn man beides verändert, neue Medien in die Schule bringt und neues Lernen auch entsprechend in die Schule, dann muss sich auch die Organisationsform verändern. Man kann, wenn man ein Internetprojekt macht oder ein umfassendes Medienprojekt, nicht mal an dem 45-Minuten-Rhythmus festhalten. Man muss überlegen, dass man längere Zeiträume schafft. Wenn man Medien nutzt, muss man nicht mal gemeinsam im Klassenzimmer sitzen. Man kann sich im Schulgebäude verteilen, an unterschiedlichen Orten sein. Man kann auch außerschulisch miteinander kooperieren und das bedeutet neue Organisationsformen. Und alle drei Punkte, das sollen die Pfeile deutlich machen, müssen immer wieder aufeinander abgestimmt werden. Es muss deutlich werden, dass wenn ich zum Beispiel ein interaktives Whiteboard in die Schule bringe oder ein iPad in der Schulklasse, dass ich dann fragen muss, was kann ich an Lernprozessen, Lernorganisationen verändern und wie muss ich auch meine Unterrichtsstruktur dementsprechend anpassen. Oder ich verändere Lernprozesse und kann dann fragen, wo sind neue Medien sinnvoll, digitale Medien sinnvoll und wo dort weniger sinnvoll. Wenn wir diesen Prozess dieser Schulentwicklung uns genauer anschauen, dann wissen wir aus der Schulorganisationsforschung, dass es ganz entscheidend ist, entsprechende Begleitprozesse unterstützend hier mitzunehmen. Und da sehen wir, dass, was ganz wichtig ist, das ist aus der Schulentwicklungsforschung, denke ich, bekannt, dass erstens, wir müssen Unterstützer für diese Veränderungsprozesse haben, sogenannte Promoter. Das zweite ist, und das ist, was wir hier genau machen, nämlich Lehrerbildung, ganz wichtig, auf diese neuen veränderten Formen hinzuweisen, entsprechendes Wissen und auch Können zu vermitteln. Das dritte ist, man muss die entsprechenden Curricula anpassen an diesen veränderten Bedingungen und man muss natürlich die Organisationsstruktur entsprechend anpassen. Das kann damit geschehen, dass man auch Rollen verändert. Man kann das sehr gut verfolgen, dass als Mitte der 90er Jahre die Schulen mit digitalen Medien, mit Computer, Internet ausgestattet worden sind, meistens die Mathematik- oder Informatiklehrer als Administratoren in Schulen ausgesucht worden sind oder sich gemeldet haben, sie wollen es gerne machen. Dann wurden zum Beispiel Klassenräume als Computerräume eingerichtet. Und das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass dieses Modell zwei Probleme mit sich bringt. Das eine ist, dass wenn man einen Klassenraum hat oder einen Computerraum oder Computerkabinett, wie es in der ehemaligen DDR gerne genannt worden ist, dass man dann seinen Unterricht nicht flexibel danach ausrichten kann. Man muss gucken, wann ist der frei. Man muss entsprechend dort Plätze zur Verfügung stellen, Programme installieren. Ich denke, das sind alles Bedingungen, die man berücksichtigen muss. Inzwischen ist man mehr dafür, etwa in der Grundschule Medienecken einzurichten. Das heißt, in einem Klassenraum ist eine Ecke. Oder was ein neuer Trend ist, bring your own device. Das heißt also, die meisten, etwa in den Universitäten, Studierenden haben schon Notebooks, sollen das mitbringen. Und im Bereich von Schülern und Schülerinnen wird sich das mit Handys und so weiter auch ausweiten, dass man darauf aufbauen kann oder man leiht es aus. Und das Zweite ist, dass diese Rollen der Personen, die da verantwortlich sind, also diese IT-Manager oder Administratoren, sich inzwischen auch verändert hat, dass man weniger das einer Person gibt, die da eine sehr große Autorität haben kann. Das hatten mir zum Beispiel häufig Lehrerinnen erzählt, dass wenn sie im Computerraum waren, genau diese IT-Lehrer gesagt haben, mach ja nichts kaputt und so weiter und sei vorsichtig, und dann Ängste entstanden sind, ich gehe da doch nicht rein. Oder dass natürlich das auch ein Machtfaktor ist, und als dann, ich glaube in Hessen war das besonders stark, man für mehrere Schulen zusammen externe Administratoren angestellt hat, sofort die Frage war, was machen die bei uns, und ich verliere meine Macht entsprechend. Um diese Organisationsentwicklung entsprechend voranzutreiben, will ich auf den ersten Punkt gut eingehen. Man braucht entsprechende Unterstützer, wir nennen die Promoter. Und da hat sich gezeigt, dass für solche Entwicklungsprozesse drei Rollen ganz entscheidend sind, nämlich die Machtpromoter, also die quasi etwas durchsetzen, die etwas tragen, die dahinter stehen, dass Veränderungen vonstatten finden. Das ist klassischerweise in der Schule die Schulleitung, die das Projekt natürlich entweder mindestens sozusagen respektieren sollte, noch besser ist, wenn die Schulleitung hinter einem Medienprojekt steht, aber sie sollte nicht dagegen sein und dann die Lehrerschaft zum Beispiel einen Teil sagt, wir wollen doch etwas machen, bringt das letztendlich doch Konflikte und schadet dem ganzen Vorhaben. Das Zweite sind die Fachpromoter, hier noch diese Informatiklehrer, IT-Kräfte, also die Leute, die entsprechend zum Beispiel Programme installieren oder administratorische Aufgaben übernehmen. Ich denke, das wird immer weniger in heutiger Zeit, aber man braucht ja doch immer ab und zu jemand, der ein Netzwerk einrichtet oder sonst etwas macht, und das wären die Fachpromoter. Und ein Teil, der überhaupt nicht vernachlässigt werden darf, sogenannten Prozesspromotoren. Das sind jene, die über ihre Erfahrung berichten, erzählen, die kommunizieren über das, was sie machen, die im Team oder auf Lehrerkonferenzen sich melden und sagen, ich habe ein Medienprojekt gemacht, ich möchte gerne mal darüber berichten, wie toll das gewesen ist, und möchte auch gleich die Bedingungen nennen, warum es gelungen ist oder warum es nicht gelungen ist. Und in diesen Kommunikationsprozessen können andere davon lernen und können sich vielleicht auch dafür begeistern und entsprechend ein Vorhaben, eine Organisationsentwicklung auch unterstützen. Was nun ganz entscheidend ist, das soll dieses Schaubild veranschaulichen, dass diese drei Promoter ein aktives Netzwerk bilden müssen. Also sie müssen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Das habe ich eben bei der Rolle der Schulleitung, bei des Machtpromoters schon deutlich gemacht. Und wenn das gelingt, dann können wir sagen, das ist Innovation durch Zusammenspiel der drei Promoter. Dann entsteht eine entsprechende Entwicklungsprozesse auch dabei. Das heißt, man sollte nicht nur von einer Seite ausgehen. Ich hatte mal eine Schule erlebt, wo eine Grundschullehrerin in der ersten Klasse eine eigene Notebook-Klasse eingerichtet hat, und die gesamte Schule war dagegen gewesen, auch der Schulleiter. Und dann ist man Einzelkämpfer, man hat auch dann häufig die Eltern gegen sich, und man kann nicht innovative Projekte durchsetzen. Sie hat eine Frage, ja?